RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 26. Mai 2016. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderes Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Nunu Nursia, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo voted Regional Leader of das Aufbauprogramm zu realisieren. Präsident Joko Widodo empfing das Team des Wirtschaftszuses. Die Regierung wird die Menschenrechtsverletzungen in Papua noch in diesem Jahr klären. Der Satellit 83 ist bereit, in seine Erdumlaufbahn gebracht zu werden. Regierung stellt kostenlose Domänen für klein- und mittelständische Unternehmen zur Verfügung. Die indonesische Botschaft in Madrid und das Maritime Koordinationsministerium werben für Investitionen. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo beauftragt 5 Regionenleiter, das Aufbauprogramm in ihren Regionen zu realisieren. Präsident Joko Widodo sagte gestern im Merdeka Palace in Jakarta nach der Ernennung der 5 Regionenleiter, dass sie die Wohlfahrt ihrer Bevölkerung sehen sollten. Die Bevölkerung sollten genug Nahrung, Trinkwasser, Elektrizität, Transport und guten Gesundheit und Ausbildungszugang bekommen. Wenn die Wohlfahrt der Bevölkerung realisiert werden könne, könne Indonesien seine Konkurrenzleistungsfähigkeit in der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft verbessern. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern im Merdeka Palace in Jakarta das Team des Wirtschaftszenses, das vom Leiter der Zentrale Behörde für Statistik Suryamin geleitet wird, empfangen. Dabei erörterten der Präsident und Suryamin den Progress dieses Wirtschaftszenses, der bis zum 31. Mai stattfindet. Der Wirtschaftszensus wird in allen 10 Jahren durchgeführt. Der Wirtschaftszensus gilt für alle Indonesier, Daten über die Anzahl des Geschäftes außerhalb des Landwirtschaftssektors zu sammeln. Suryamin sagte nach dem Treffen mit Präsident Joko Widodo, dass dieser Zensus auch für alle Geschäftsaktivitäten sowohl im Öl- und Gasbergwerk als auch Infrastrukturen, Nahrung- und Getränkeindustrien mit moderner Technologie und Tourismus gelte. Zuvor sagte Präsident Joko Widodo, dass valide Daten wichtig seien, die Konkurrenzleistungsfähigkeit und die Produktivität der Geschäftswelt in Indonesien zu erfahren. Die indonesische Regierung zeigt sich optimistisch, bis Ende dieses Jahres Probleme in Sachen Menschenrechte in Papua lösen zu können. Der indonesische Minister für Politik, Recht und Sicherheit, Luhut Binsar Panjaitan, sagte in Jakarta, dass an der Lösung dieser Frage auch den Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte, TNI, teilnehmen lasse. Inzwischen wies der Leiter der Nationalen Kommission für Menschenrechte, Ibadur Rahmat, darauf hin, dass die Lösung der Menschenrechtsfragen in Papua eine langfristige Verpflichtung aller Seiten benötige. Laut Ibadur Rahmat sollte die Lösung der 12 Menschenrechtsverletzungen in Papua in diesem Jahr aufgeklärt werden. Dabei sollten alle sozialpolitischen Aspekte mit einbezogen werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass alle Stimmen gehört und auf Augenhöhe in die Lösung mit einbezogen werden. Die Aufdeckung der Menschenrechtsverletzungen in Papua sei schon deshalb sehr wichtig, um weltweit zu zeigen, dass Indonesien demokratisch handelt und für die Einheit Indonesien sich einsetze. Das Institut für Nationale Luft- und Raumfahrt Lapan konnte den dritten Mikrosatelliten Lapan 3 entwickeln. Dieser Satellit wird Ende Mai dieses Jahres in Sriharikota, Indien, abgeschossen werden. Der Leiter der Lapan Information Abteilung, Jasyanto in Bogor Wesiava, sagte, dass dieser hergestellte Satellit 115 Kilogramm groß sei und die experimentelle Mission habe, Nahrungsressourcen zu beobachten. Dieser Satellit werde ebenso zur Beobachtung der Schiffe eingesetzt werden. Jasyanto zufolge zeige die Entwicklung dieses Satelliten die Fähigkeit der indonesischen Arbeitskräfte. Außerdem zeige dieses Programm, das mit Lapan begonnen werde, den Bedarf an indonesischer Satellitentechnologie zu bedienen. Zudem sei es das Bemühen zur Realisierung eines konkurrenzfähigen Wirtschaftsaufbaus. Denn mit dieser Satellitentechnologie werde die Genauigkeit der Daten in der Planung der Pflanzzeit der Reisfelder gefordert, um die Nahrungsversorgung zu steigern, erklärte Jasyanto weiter. Um das E-Commerce-Geschäft für Klein- und Mittelständische Unternehmen zu entwickeln, gibt das indonesische Ministerium für Kommunikation und Informatik 1 Million kostenlose Domänen. Dies übereinstimmt mit dem Programm der Regierung, um Indonesien als der größte Staat mit Digitalwirtschaft in Südostasien im Jahre 2020 zu entwickeln. Die ausführende Generaldirektorin für Anwendung der Informatik, Mariam Barata, sagte gestern in Jakarta, dass Klein- und Mittelständische Unternehmen durch diese kostenlosen Domänen die Kommunikation und Informationstechnologie anwenden könnten, um die Verbreitung des Marktes zu fördern und das Digitalgeschäft zu entwickeln. Diese kostenlosen Domänen wurden zurzeit vorbereitet. Wir versuchen Klein- und Mittelständischen Unternehmen aus ganz Indonesien kostenlose Domänen zu geben. Dieses Programm wird zurzeit durchgeführt und soll Klein- und Mittelständische Unternehmen erleichtern, um eigene Website zu machen, selbst zu handeln und ihre Produkte mit Internet selbst zu entwickeln. Dadurch kann sie ihr Geschäft weiterentwickeln. Mariam Barata sagte dazu weiter, in der Durchführung dieses Programms werde das Ministerium für Kommunikation und Informatik mit einigen Ministerien und Instituten in Regionen zusammenarbeiten, die Klein- und Mittelständischen Unternehmen, die diese kostenlosen Domänen bekommen wollten, könnten im dortigen Amt für Genossenschaft und Klein- und Mittelständische Unternehmen registrieren. Zurzeit findet der Registrierungsprozess dieser Domänen es in 4 Provinzen, nämlich Yogyakarta, West Java, Central Java und Ost Java statt. Mariam Barata fufot, die Teilung der Domänen werde stufenweise in 5 Jahren ausgeführt. 20.000 kostenlose Domänen sollten im nächsten Juni verteilt werden. Die indonesische Botschaft in Madrid, Spanien, hat ein Seminar zur Tourismuswerbung für den maritimen und touristischen Infrastruktursektor in einigen Städten in Spanien, wie unter anderem Madrid, Vigo, Las Palmas und Valencia, durchgeführt. In der Durchführung dieses Seminars arbeitet die indonesische Botschaft in Madrid mit dem Koordinationsministerium für maritime und Fischereiangelegenheiten, der Koordinationsbehörde für Investitionen und der staatseigenen Baugesellschaft PT Wijaya Karya zusammen. Die indonesische Botschaft in Madrid gab gestern nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in London bekannt, dass dieses Seminar von der indonesischen Botschafterin in Madrid, Yuli Mumpuni Widarso, und dem Experten des Maritimen Koordinationsministerium, Marsetyo, eröffnet wurde. Dabei waren auch 67 Leiter der maritimen Infrastrukturunternehmen anwesend. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.156,47 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.653,20 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.488 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Jakarta wendet das Grundkonzept zum Bau der neuen Gebäude an. Als Hauptstadt Indonesiens hat Jakarta großen Prozentsatz im Gebäudesektor. Mehr als 30% der Regionen in Jakarta gehört zu dem Gebäudesektor. Außer des Transportsektors bringt der Gebäudesektor in Jakarta die bedeutungsvollen gesamten Kohlendioxidemissionen ein. Die Zahl der Emissionen ist gleich groß wie die Größe des Gebäudesektors in Jakarta. Es ist sehr wichtig, das umweltfreundliche Konzept zum Bau eines Gebäudes anzuwenden, um der globalen Erwärmung zuvorzukommen. Die globale Erwärmung wird schlimme Auswirkungen für die Gesundheit der Menschen und für die Umwelt bringen. Das Grundkonzept benutzt die umweltfreundlichen oder nachhaltigen Baumaterialien. Man kann damit gesunde und unverschmutzte Innenumwelt hervorbringen. Ein umweltfreundliches Gebäude muss einen sicheren Brunnen haben, um den Wasservorrat zu vermehren und den Wasserverbrauch zu sparen. Dem Grundkonzept nach müssen die Besitzer der Gebäude die Anlage zur Verfügung stellen, um das Abwasser zu wiederverwerten. Die Benutzung von Baumaterialien wie Glas, Beton, Stahl und andere Metall kann den bedeutungsvollen Effekt von globaler Erwärmung hervorrufen und das Klima der Welt ändern. Die Gebäude mit vielen Gläsern werden nur die Nachteile bringen, da die Gläser den Sonnenstrahl in die Erdatmosphäre zurückbringen können. Die Temperatur der Erde wird dann heißer. Das ist der Grund, warum die Provinzregierung Jakartas die Anwendung des grünen Konzepts zum Bau der neuen Gebäude in Jakarta voraussetzt. Dies entspricht der Vision der Provinzregierung Jakartas. Der Vision nach muss Jakarta das Zentrum für die Grüngebäude in Indonesien werden. Außerdem hat der Gouverneur von Jakarta, Basuki Cahayapurnama, alle Kreise angewiesen, das Grundkonzept zum Bau der Regierungsgebäude anzuwenden. Die Anwendung des Grundkonzepts in Jakarta ist aber noch sehr gering. Die Anwendung der Grundgebäude gründet sich auf die Gouverneurregel Nummer 131 von 2012 über die Aktionsplanungen der indonesischen Regionen
zur Senkung der Treibhausgasemissionen. Durch die Anwendung des Grundkonzepts kann man den Wasserverbrauch bis 30% sparen. Das Grundkonzept muss in der Lage sein, das Geschäft und Umweltinteresse zu integrieren. Die Grundgebäude sind ein wichtiger Durchbruch, um der globalen Erwärmung zuvorzukommen. Soweit Kommentar.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit der indonesischen Persönlichkeit Profesor Dr. Muladi. Am 26. Mai 1943 wurde Profesor Dr. Muladi in Solo in Central Java geboren. War der Leiter der indonesischen Verteidigungsbehörde Lemhanas tätig. Beschäftigt sich auch mit seiner Arbeit als der Verwalter des Zentrates des Golkar Partei und als Aktivist beim Habibi Zentrum tätig. Hatte auch eine Position als Rektor an der Diponegoro Universität und in der Regierungsära von Habibi als Staatssekretär tätig. Wurde auch vom der Obergericht und Parlament DPR unterstützt, seine Position als Leiter des Obergerichtshof inne zu haben. Lehnte aber dieses Posten ab. Am 26. Mai 1889 wurde der erste Aufzug des Eiffelturms in Paris gebaut. Eiffelturm, Gusseisenerturm, der als Wahrzeichen von Paris zu den Marksteinen der Ausstellungsarchitektur gehört, wurde von dem französischen Ingenieur Alexandre Gustave Eiffel für die Pariser Weltausstellung im Jahr 1889 aus über 7000 Tonnen Eisen errichtet und war mit seinen 300 Metern Höhe lange das höchste Bauwerk der Welt. Der untere Bereich besteht aus vier riesigen, gewölbten Sterben, die auf gemauerten Pfeilern stehen und sich nach oben zu einem einzigen Turmschaft verjüngen. Besitzt drei Aussichtsplattformen in verschiedener Höhe und ist über Treppen oder einen Aufzug zugänglich. In der Nähe der Turmspitze sind eine meteorologische Station, eine Funkstation und eine Fernsehübertragungsantenne untergebracht. 1998 stiegen mehr als 6 Millionen Menschen auf den Eiffelturm. Das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt war damit das touristische, meist besuchte Monument der Welt. Am 26. Mai 1946 wurde Runi Palar in Becik Pojokusman in Yogyakarta geboren. Sie ist die berühmte Designerin Indonesian für die Silverwerke. Sie begann seit im Jahre 1968 mit ihrer Werke. Sie produzierte ihre Werke mit dem modernen Stil aus dem Gold und dem Silber. Sie spielte für ihre Werke aus dem Yogyakarta Silber. Liebe Zuhörer, soweit unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Indonesien braucht 5,8 Millionen Jungunternehmer, die Konkurrenz bei der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft MEA zu gewinnen. Indonesien braucht 5,8 Millionen neue Jungunternehmer, wenn Indonesien die Konkurrenz in der Ära der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft gewinnen möchte. Dies teilte der indonesische Präsident Joko Widodo am Montag, 23. Mai 2016 in Bandung Westjava an der Telkom-Universität bei dem Treffen von Universitäten in den ganzen ASEAN-Mitgliedsländern mit. Präsident sagte, dass die Zahl der Unternehmer in Indonesien erst 1,56% der gesamten Bevölkerungszahl erreiche. Dies entspricht dem Standard der Weltbank nicht. Dem Standard der Weltbank nach muss die Zahl der Unternehmer in einem Land 4% der gesamten Bevölkerungszahl betragen. Um 2% zu erreichen, brauche Indonesien 1,7 Millionen Unternehmer. Um 4% zu erreichen, brauche Indonesien 5,8 Millionen neue und junge Unternehmer, sagte Präsident weiter. Dem globalen Konkurrenzindex in 10 ASEAN-Mitgliedsländern nach liegt Singapur in dem ersten Rang mit 5,68%, Malaysia 5,23%, Thailand 4,64% und Indonesien 4,52%. Dies bedeutet, Indonesien muss viele Verbesserungen machen. Präsident macht sich auch um den Index der Leichtigkeit der Geschäftstätigkeit Indonesiens den Sorgen. Singapur liegt auch in dem ersten Rang in diesem Index. Letztes Jahr war Indonesien in dem 120. Rang in dem Index der Leichtigkeit der Geschäftstätigkeit. In diesem Jahr besetzte Indonesien in dem 109. Rang in diesem Index. Die indonesische Regierung setzt ein Ziel, nächstes Jahr in den 40. größten Rang einzutreten. Malaysia liegt bereits in dem 18. Rang, Thailand 49. Rang und Vietnam liegt in dem 90. Rang. Präsident sagte weiter, dass jemand, der einen Unternehmer werden möchte, sollte nicht in Erwägung ziehen. Das Wichtigste ist, dass sie den Mut haben und sie in der Lage sind, die Probleme zu lösen. Inzwischen schlug der Leiter des Verbandes der indonesischen Jungunternehmer, HIPMI, Bahlil Lahadalia, vor, dass die Studenten nicht nur darauf sich fokussieren, ein Diplom zu bekommen und die Angestellter zu werden. Die Universitäten sollten in der Lage sein, die intellektuellen Absolventen hervorzubringen, die die neuen Arbeitsplätze versorgen können. In Indonesien befinden sich etwa 5 Millionen Studenten. Dem Ergebnis einer Umfrage über den Traumberuf nach möchten 83% der gesamten Zahl der Studenten in Indonesien die Angestellter werden. Nur 4% von ihnen möchten die Unternehmer werden. Der Traumberuf von dem Rest der Studenten ist die Aktivisten in den Regierungsorganisationen und die Politiker. Das Treffen der Universitäten aus den ganzen ASEAN-Mitgliedsländern fand bis 26. Mai 2016 statt. Dieses Treffen hatte mentale Revolution ist eine Weise zur Bildung der konkurrenzfähigen Unternehmer in der Ära der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zum Thema. Etwa 4.000 Studenten aus den ASEAN-Mitgliedsländern nahmen an diesem Treffen teil. Dabei wurden verschiedene Programme wie die Konkurrenz-Workshop über die Markenplanung, Vermarktungsplanung, Geschäftsplanung, das Training über die Führung, Verhandlung und andere inspirativen Aktivitäten veranstaltet. Soweit im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reise Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, in die Provinz Zentraljava zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auf über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, Ihre Reise war nicht vollständig. Wenn Sie beim Besuch der Stadt Solo in der Provinz Zentraljava den Wasserfall Sewu in Tawangmangu nicht besichtigt haben. Dieser Wasserfall liegt in einem Teil des Waldgebietes von Grojogan Sewu im Amtsbezirk Tawangmangu des Bezirkes Karangpandan am Beklawu oder auch Sewu genannt, etwa 27 Kilometer östlich der Stadt Karanganyar. Liebe Zuhörer, der Sewu Wasserfall, 1200 Meter über dem Meeresspiegel gelegen, ist etwa 37 Kilometer östlich von der Stadt Solo entfernt. Sie können ihn mit einem öffentlichen Verkehrsmittel etwa in 1 bis 1,5 Stunden erreichen. Der Zugang zum Sewu ist von Montag bis Sonntag von 8 Uhr bis 16 Uhr westindonesischer Zeit geöffnet. Während des islamischen Feiertags Idul Fitri können Sie diesen Wasserfall von 6 Uhr bis 18 Uhr westindonesischer Zeit besuchen. Die Bücher der Sewu Wasserfall war ein Erholungsort der Niederländer. Daher ist es nicht verwunderlich, wenn es dort alte Villas mit niederländischem Baustil gibt. Seit der niederländischen Kolonialherrschaft ist der Sewu ein herausragendes Touristenziel und bei der Bevölkerung von Solo und deren Umgebung sehr bekannt. Das umliegende Waldschutzgebiet hat die Größe von 20 Hektar und bietet ein schönes Naturpanorama sowie frische Luft an. Die Besucher können dort frische Luft einatmen und dieses schöne Naturpanorama genießen. Wenn Sie dort fotografieren möchten, gibt es dort Tannenbäume, Affen und den Fluss, die zu Spots ihre Fotos werden können. Wenn Sie den Sewu Wasserfall besuchen, können Sie nicht nur seine Schönheit genießen, sondern dort Obst sowie Gemüse kaufen und eine schöne Landschaft mit breiten Reisfeldern Ausdehnungen, an denen auch Gemüse und Obst angepflanzt werden sehen. Tawangmangu ist eine Bergregion, die landwirtschaftliche Erzeugnisse produziert. Sie können dort Süßigkeiten und Knabbergebäck aus Süßkartoffeln als Mitbringsel kaufen. Liebe Zuhörer, das Waldschutzgebiet des Sewu Wasserfalls wird von Tannenbäumen und verschiedenen tropischen Bäumen dominiert. Die Region ist mit vielen Einrichtungen ausgestattet. Wenn die Touristen dort ankommen, treffen sie auf viele Hotels und Gasthäuser, in denen ihnen uns ausländische Touristen übernachten können. Es gibt dort auch einen Waldtierpark, ein Schwimmbad für die Kinder und Erwachsene und Imbisse. In diesen können sie essen zu günstigem Preis, wie unter anderem gegrillte Kaninchenfleischstückchen auf Spitzen genannt Saté kaufen. Diesen Saté können sie mit Erdnusspasta, geschnittenen Chili und Saluten essen. Dieses Kaninchenfleischsaté wird mit Lontong, das ist in Bananenblätter gekochter Reis, serviert. Liebe Zuhörer, das war unser Bericht über den Sewu Wasserfall in Zentraljava. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über das neue indonesische Volksfest. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream id.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem im Herbst stattfindenden indonesischen Volksfest sollen alle Bedürfnisse wie Kauflust, Erholung, Unterhaltung und Bildung der Indonesier gestillt werden. Es findet in dem Kongresszentrum der Indonesian Convention Exhibition im Bereich der BSD City am 20. Oktober bis zum 6. November 2016 statt und ist die größte Ausstellung in Südostasien. Sie vereint in der größten Multiproduktausstellung internationale Markenprodukte, kleiner sowie mittlerer Unternehmen und die Kreativwirtschaft des Landes. Dabei wird ein Konzept mit Outdoor-Atmosphäre und Indoor-Version wie auch eine große Bühne aufgestellt. Auf der Hauptbühne ist eine Veranstaltung mit einer Reihe von bekannten Künstlern geplant, um zur Unterhaltung für die Besucher der Ausstellung beizutragen. Neben der Hauptbühne gibt es die sogenannte Nusantara Bühne, auf der traditionelle Kunst und Kultur gezeigt werden soll. Liebe Hörerinnen und Hörer, mit der erstmaligen Veranstaltung des Indonesischen Volksfestes ist nie beabsichtigt, mit Ausstellungen und anderen Volksfesten in Indonesien, einschließlich der Messe Pekan Raya Jakarta, zu konkurrieren. Es soll eine Ergänzung zu anderen Messen in ganz Indonesien, vor allem der Pekan Raya Jakarta, die seit 1968 stattfindet, sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Gegensatz zur Pekan Raya Jakarta, die in der Innenstadt Jakarta veranstaltet wird, wird das Indonesische Volksfest in den Vororten von Jakarta, nämlich in Serpong und Sutanggerang, abgehalten werden. Die Messe Pekan Raya Jakarta findet immer am Jahrestag von Jakarta und in der Regel in der Mitte des Jahres, für etwa einen Monat statt. Das Indonesische Volksfest soll nur 18 Tage laufen. Für diese erste Veranstaltung setzt man sich ein Ziel von 1.000 Teilnehmern. Pekan Raya Jakarta hat hingegen bereits mehr als 2.000 regelmäßige Teilnehmer pro Jahr. Eine Ähnlichkeit zwischen der Pekan Raya Jakarta und dem Indonesischen Volksfest besteht in der Produktpalette der Ausstellung wie Speisen, Mode, Handwerk, Automobile, Möbel, Immobilien, Computer, Elektronik und den Anbietern, nämlich kleine und mittlere Unternehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Dies und Das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer des Dimensions RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen indem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal stellen wir Ihnen die indonesische Popsängerin Maya Rumantir vor. Bevor wir Maya Rumantir näher kennenlernen, hören Sie ein Lied mit dem Titel Rindunya Hatiku oder auf Deutsch Meine Herzsehnsucht. Gute Unterhaltung!
Terima kasih.
Liebe Zuhörer, Maya Olivia Romantier wurde am 2. April 1964 in Makassar, Sulawesi geboren. Sie ist eine Sängerin, Fotomodell, Filmschauspielerin und Politikerin. Sie begann im Jahre 1976 ihre Karriere als Sängerin. Sie wurde die dritte Siegerin beim Gesangsfestival in Sulawesi. Danach zog sie nach Jakarta und lernte sie in der Oberschule Bunda Hati Kudus. In Jakarta beschäftigte sie sich mit einigen Aktivitäten, wie zum Beispiel Badminton. Sie war aber immer noch aktiv in ihrer Karriere als Sängerin. Sie sang bei verschiedenen Musikaufführungen. Im Jahre 1981 begann sie, ihr Album zu veröffentlichen. Im Jahre 1982 hat sie einen Hit mit dem Titel Down Down Kering oder auf Deutsch Trockene Blätter, liebe Zuhörer. Hören Sie nun Down Down Kering oder Trockene Blätter von Maya Romantier. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, nachdem Maya Romantier sich in der indischen Musikindustrie beschäftigte, entwickelte sie ihre Fähigkeit im Politikbereich. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder von Maya Romantier mit dem Titel Bukan Salahku, Bukan Salahmu oder auf Deutsch Nicht mein und dein Fehler, Unmanis die Bibir, Pahit die Hati oder Süß in der Liebe und Bitte im Herz. Auf Wiederhören.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Manis bibirmu, rayuanmu, tak semanis
sudah serba berasa. Untuk apa aku harus menderita? Karena dirimu akan ku simpan di hatiku. Pengalaman cinta ini, bila di bibir terlalu manis, janji-janji bagaikan hujan gerimis, itu tak berharga. Di kau, karena di kau, ku dapat bahagia dan bisa kecewa pula. Apa aku harus menderita karena dirimu? Di kau, karena di kau, ku dapat bahagia dan bisa kecewa pula. Bisa menangis pula. Seandainya hanya ada satu di hatimu, adalah cintaku.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15,150 9,125, 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Oh,
RRI International Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di International Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.